Ja, wir haben heute Abend und morgen früh ein Doppelthema über die Himmelreichsgleichnisse aus Matthäus 13. Und heute Abend steigen wir mal ein mit den Versen 1 bis 23, Matthäus 13. Und ich habe ja heute Morgen gelernt, wie man den Bruder fragt, ob er betet. Und deswegen sollte jemand in unserer Mitte sein, der heute 80 Jahre alt wird, dann darf ich den Bruder bitten, mit uns anschließend zu beten. Jetzt lese ich uns aber Matthäus 13, 1 bis 23. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte, und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Seemann ging hinaus zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. So hört ihr nun das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist's, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist's, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist's, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist's, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt, der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach.
Näher noch näher zu dir, unserem himmlischen Vater, und zu dir, dem Herrn aller Herren, und dem, der sich nicht schämt, uns seine Brüder und Schwestern zu heißen, so haben wir gesungen als Bekenntnis. Und das soll uns ganz ernst sein. Und jetzt lass uns zu denen gehören, die verstehen und nicht vorbeihören. Lass uns heute Abend zu denen gehören, die ein fruchtbarer Boden sind, auf den der Same des Wortes fällt und Frucht bringt. Danke, dass wir dieses lebendige Wort haben. Wir danken jetzt für deine Gegenwart und für deinen Segen. Amen.
Amen. Und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Schließen wir uns dieser Eingangsfrage der Jünger doch gleich an. Warum redet Jesus zum Volk in Gleichnissen? Die gängige Antwort lautet, damit die Menschen ihn besser verstehen. Jesus selbst sagt es genau umgekehrt, damit die Menschen ihn nicht verstehen. Oder genauer, damit die Masse ihn nicht versteht. Matthäus 13, Vers 11: Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, damit sie sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht hören und nichts verstehen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Jesus unterscheidet hier also sehr deutlich zwischen seinen Jüngern und der Masse des Volkes. Für die Masse des Volkes ist die Gleichnisrede Gerichtsrede. Und das ist nicht nur Schicksal, göttliche Willkür, eine Gemeinheit, sondern das ist Schuld. Schuld. Das hat etwas damit zu tun, wie sie in der Vergangenheit mit Gott und seinem Wort umgegangen sind. Sie wollten nicht sehen. Sie wollten nicht hören, sie wollten nicht umkehren. Nun können sie nicht sehen, können sie nicht hören, können sie nicht umkehren. Das Gleichnis wird hier von Jesus zum Mittel, das Wort für alle jene zu verschließen, die nicht wirklich umkehren wollen, sondern in Jesus nur ein Mittel zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse sehen. Heilung, ja. Das Brot, ja. Bekehrung, die Hingabe des Lebens an diesen Jesus, nein. Für diese ist das Gleichnis keine Offenbarung, sondern eine Verhüllung. Sie hören die Worte wohl, aber sie verstehen sie nicht wirklich. Die Gleichnisse sind für sie wie eine chiffrierte Botschaft ohne Code. Und durch ihren verhüllenden Charakter bewirken die Gleichnisse eine Scheidung. Das zieht sich ja durch diese Tage durch. Scheidung. So auch hier. Durch ihren verhüllenden Charakter bewirken die Gleichnisse bei den Hörern eine Scheidung zwischen den Hörern des Glaubens und den Hörern des Unglaubens. Für die Jünger werden die Gleichnisse zur Offenbarung, zur Enthüllung dessen, was bislang verborgen war. Ihnen ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Und darüber preist Jesus sie glückselig. Was für ein Glück, in diese großen Gottesgeheimnisse mit hineingenommen zu werden. Sind wir uns dieses Vorrechts bewusst? bewusst? Glückselig eure Augen, dass sie sehen. Glückselig eure Ohren, dass sie hören. Vor Milliarden von Menschen seid ihr glückselig, sehen zu können, hören zu können. Macht euch das bewusst, was für ein Vorrecht wir damit haben. Und ich dachte auch wieder, als ich das so gelesen habe, glückselig eure Augen, dass sie sehen, da dachte ich so in meiner aktuellen Situation, ein schönes Wort. Ein schönes Wort. Zeigt nämlich, auf welche Sehkraft es ankommt. Ja? Welche Augen sind die entscheidenden? Nicht die, die rechts und links an unserer Nase platziert sind, sondern die Augen des Herzens. Und wer mit seinen Augen hier nicht mehr richtig sehen kann und wer mit seinen Ohren nicht mehr richtig hören kann, weil er da auch schon jetzt Schwierigkeiten hat, das ist doch nichts, wenn er mit den inneren Augen seines Herzens sehen kann, wenn er mit den Ohren seines Herzens hören kann. Und dieses Vorrecht zu haben, da kann man ruhig mal Halleluja, Lob und Dank, Herr Jesus, sagen. Das ist das Vorrecht einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Menschen. Und ihr dürft dazugehören. Auch die Jünger haben dabei Mühe zu verstehen. Auch sie haben ihre Fragen und Probleme mit den Gleichnissen. Aber sie kommen zu Jesus und fragen. Und Jesus erklärt ihnen alles besonders. Wir lesen in Matthäus 13, Vers 36, dann entließ Jesus die Volksmenge. Die Masse ist weg. Und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Und die Parallelstelle in Markus 4, Vers 34 drückt es auch ganz fein aus. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen, zu der Volksmenge, aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Also das habe ich mit meiner Bibel auch angestrichen. Aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Das ist doch wunderbar. Wie bei einem Schüler in einer großen Klasse, der den Unterrichtsstoff nicht verstanden hat und nun am Ende der Stunde noch einmal persönlich zum Lehrer geht und es sich erklären lässt. Und der Lehrer nimmt sich tatsächlich Zeit für ihn und erklärt es ihm noch einmal, ganz speziell, ganz besonders, nur ihm. Wenn die Masse gegangen ist und wir allein sind mit Jesus, dann dürfen wir zu ihm treten und ihn bitten, deute uns, erkläre uns, was du da gesagt hast, was da in deinem Wort steht. Und dann nimmt er uns in die Stille an die Seite und erklärt uns alles besonders. In der Gemeinschaft mit ihm, in der Stille von Wort und Gebet. Nur Jesus und ich. Mit der Bibel auf dem Schoß und dem Heiligen Geist im Herzen. Das ist herrlich. Kennen wir diese heiligen Momente? So ganz allein mit Jesus, dem Wort, auf dem Schoß, auf dem Tisch. Im Gebet mit ihm, Herr, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Da mit ihm zu reden und damit einmal zu lesen. Und, wie uns Dinge aufgehen von ihm her. Wir sind sogar hier noch eine vergleichsweise große Truppe. Und ich sage euch, nachhaltig, wirklich hängen bleiben, Frucht bringen, wird nur das, was ihr weiterwirken lasst, wo ihr euch nochmal hinsetzt, nochmal lest, euch das nochmal ganz persönlich selbst ergreift, mit ihm redet. Wir haben so ein schwaches Gedächtnis, bei uns rauscht so viel rein und wieder raus. Wirklich uns aneignen, tun wir nur, was wir in der Stille mit ihm persönlich nochmal ergreifen. Sonst ist es wie mit den Vögeln, sie picken es weg und es bringt keine Frucht. Die Bibel spricht oft von großen Gottesgeheimnissen. Dabei handelt es sich um Dinge, die bislang im Herzen Gottes verborgen waren, die Gott den Menschen aber jetzt offenbaren möchte. Diese Gottesgeheimnisse sollen für uns also keine Geheimnisse bleiben. Das ist das Besondere an den Geheimnissen Gottes. Die Geheimnisse der Menschen, die sollen Geheimnisse bleiben. Bleiben sie meistens nicht, aber das nur am Rande. Aber die Geheimnisse, die Gott über die Äonen hinweg in seinem Herzen verborgen hat, sagt die Bibel, die möchte er jetzt uns, den Gliedern seines Leibes, seinen Kindern, seiner Gemeinde offenbaren. Und da stehe ich wieder davor und dann lese ich 1. Korinther 4, Vers 1, dass wir dazu berufen sind, dafür halte man uns für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das heißt, wir als Kinder Gottes, wir sind Geheimnisträger. Das ist doch was Starkes, Geheimnisträger. Von dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige. Gott möchte das, was er in seinem Herzen über Äonen, über Zeitalter hinweg verborgen gehalten hat, das möchte er mit uns teilen. Das möchte er uns zeigen, da möchte er uns mit hineinnehmen, das möchte er uns anvertrauen. Und wir? Ist uns bewusst, was das bedeutet, dass Gott sagt, du, ich möchte dich hineinnehmen in meine Herzensgeheimnisse? Merken wir noch, was da eigentlich Großartiges passiert? Ich finde das herrlich. Verwalter der Geheimnisse Gottes. Seinen Jüngern erklärt er alles besonders. Das Geheimnis Gottes ist für die, die vertrauten Umgang mit ihm haben, steht in den Sprüchen. Klar, diese Geheimnisse erschließen sich uns nicht mal husch, husch. Wirklich nur in der Stille, in der Zweisamkeit mit ihm. Hier in Matthäus 13 geht es um das Geheimnis des Reiches Gottes in seiner verborgenen Gestalt. Es gibt viele Geheimnisse in der Bibel, an den verschiedenen Stellen werden sie geoffenbart. Hier in Matthäus 13 geht es um ein ganz spezielles Geheimnis. Um das Geheimnis des Reiches Gottes in seiner verborgenen Gestalt. Und um das zu verstehen, müssen wir uns nun den heilsgeschichtlichen Standort klar machen, von dem aus Jesus diese Gleichnisse erzählt. In den Evangelien kommt Jesus zunächst einmal als Messias zu seinem Volk Israel, zu niemand sonst. Das ist der Stand erstmal der Evangelien. Dann kommt diese phönizische Frau und bittet um Heilung und Jesus sagt, mach ich nicht, ist nicht schön, das Brot den Kindern zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Warum sagt er das? Nicht, weil er was gegen die Frau hatte, weil es heilsgeschichtlich einfach zu der Zeit nicht dran war. Weil das Evangelium da noch nicht für die Nation war, sondern weil es da nur um das Volk Israel ging. Jesus kommt in den Evangelien als Messias zu seinem Volk Israel. Das ist der heilsgeschichtliche Standort. Und dass diese Frau diesen heilsgeschichtlichen Standort und die damit verknüpfte ziemlich heftige Abfuhr akzeptiert. Ein hartes Wort von Jesus akzeptiert. Nicht dagegen aufbegehrt, wie kannst du so mit mir reden? Sich beugt. Und dann, diese Frau muss ja unglaublich intelligent gewesen sein. Dann dieses Bild aufgreift und sagt, ja, aber fressen nicht auch die Hunde von dem, was vom Tisch der Kinder runterfällt? Das kann ich von zu Hause aus nur bestätigen. Das ist tatsächlich so. Das ist eine der wundervollsten Bekenntnisse, die ich in der Bibel lese. Wie ein Mensch sich unter so ein Wort, was so hart daherkommt vom Herrn, sich beugt und dann aber die Gnade erbittet und die Gnade erfährt. Und sie bekommt etwas als Vorschuss, was heilsgeschichtlich eigentlich noch gar nicht dran ist. Und sie bekommt etwas, was sie nicht bekommen hätte, wenn sie sich nicht gebeugt hätte und wenn sie nicht dran geblieben wäre. Das zeigt uns auch was über das Gebet. Nicht alles in unserem Leben ist so fatalistisch. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die können sich auch ändern, wenn sie erbeten werden vom Herrn. Das gilt nicht für alles, aber es gibt Dinge wie hier auch. Paulus sagt, für dies flehte ich dreimal zum Herrn. Und der Herr sprach zu mir, meine Gnade genügt dir. Dann hat er aufgehört zu beten über diese konkrete Sache. Aber die dreimal hat er gemacht. Er hat weiter gebetet, bis er von Gott die Antwort bekommen hat. Also nicht das dreimal war das Entscheidende, sondern er hat so lange gebetet, bis er von Gott eine Antwort bekommen hat. In dem Fall war sie so, nein, ich erhöre dein Gebet nicht. Meine Gnade genügt dir. Und zwar meine Gnade zum Ertragen dieser Situation, zum Leben in dieser Situation, nicht meine Gnade zum Wegnehmen dieser Situation. Sagt Paulus, okay. Ich habe darum gebeten, das darf ich. Du sagst mir nein, du möchtest, dass ich in dieser Situation stehen bleibe, warum auch immer. Und du sagst mir, meine Gnade genügt dir, und zwar meine Gnade in dieser Situation. Dann höre ich auf zu beten, dann brauche ich es nicht krampfhaft wegbeten. Hier diese Frau auch, sie ist dran geblieben, hat sich gebeugt und bei ihr ist es so, jawohl. Da tut es der Herr und gibt ihr heilsgeschichtlich gesehen einen Vorschuss. Das ändert nichts daran, dass die Situation in den Evangelien heilsgeschichtlich die ist, Jesus kommt als Messias zu seinem Volk Israel. Die Germanen waren noch nicht im Blickfeld, auch nicht die Barbaren nördlich der Kulturlinie. Ja, noch niemand. Jesus kommt hier zur Zeit der Evangelien, um sein Volk Israel zu erlösen und um auf der Erde das große messianische Friedensreich aufzurichten. So wie es die Propheten im Alten Testament vielfach angekündigt haben. Und auf dieses Kommen des Messias und seines Reiches war die ganze Hoffnung Israels gerichtet. Und wir lesen in Matthäus 12, Vers 15, also dem Vorkapitel, Matthäus 12, Vers 15, es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Er heilte sie alle. Große Volksmengen und er heilte sie alle. Das ist keine Linie, die wir heute für uns in Anspruch nehmen können. Sondern das ist die Linie des Messias im Heilshandeln an seinem ganzen Volk Israel. Und weil das ganze Volk Israel vom Alten Testament her eine Verheißung auf Erlösung und Heilung durch seinen Messias hat, deshalb galt es auch ihnen allen. Es war das ganze Volk, dem diese Verheißung galt. Große Volksmengen, er heilte sie alle. Und das ist in der Zeit der Gemeinde anders. Hier geht es immer nur um Einzelne. Und deshalb ist das heilsgeschichtliche Bibelverständnis so wichtig, um keinen falschen Erwartungen und Irrlehren aufzusitzen. Aber sie erkennen ihn nicht. Die Führer und die Masse des Volkes lehnen Jesus ab. Und diese Ablehnung findet ihren vorläufigen Höhepunkt in Matthäus 12. Auch in den Evangelien gilt, Kontext, Zusammenhang beachten. Matthäus 12 steht nicht aus Zufall vor Matthäus 13. Da ist eine Entwicklung, eine Dynamik, das hängt innerlich zusammen. Und in Matthäus 12, ein ganz dichtes Kapitel, da fällt die Entscheidung von den Führern des Volkes, Jesus umzubringen. Dort begehen sie die Sünde wider den Heiligen Geist. Dort kündigt Jesus ihnen an, dass sie kein anderes Zeichen mehr bekommen werden als das Zeichen des Jona, sein Tod und sein Auferstehen. Und dort spricht Jesus am Ende von der neuen Familie Gottes, die nicht mehr durch die natürliche Verwandtschaft, durch Fleisch und Blut, durch die Zugehörigkeit zu einem Volk, sondern durch das Tun des Willens Gottes definiert wird. Das ist der letzte Abschnitt von Matthäus 12. Merkt ihr, wie das kulminiert in Matthäus 12? Wieder ganz dicht, das auf die Linie geht, Jesus wird abgelehnt als Messias. Und ab jetzt geht es direkt auf Golgatha zu. Und an diesem heilsgeschichtlichen Wendepunkt beginnt Jesus jetzt in Gleichnissen zu reden. Das Kommen des Reiches Gottes in Macht und Herrlichkeit wird zurückgestellt. Nicht aufgegeben, zurückgestellt. Israel wird nicht verworfen, aber an die Seite gestellt, zurückgestellt. Die großen Verheißungen des messianischen Reiches zurückgestellt. Aber das Reich Gottes hört damit ja nicht auf. Doch es nimmt eine andere Gestalt an. Das ist das Neue, was hier mit Matthäus 13 anfängt. Dass Jesus jetzt seinen Jüngern erklärt an diesem heilsgeschichtlichen Wendepunkt, dass das Reich Gottes jetzt eine andere Gestalt annimmt. Es kommt zunächst als verborgenes Reich. Und von dieser neuen, verborgenen Gestalt des Reiches spricht Jesus in den 7 Himmelreichsgleichnissen von Matthäus 13. In diesen 7 Gleichnissen offenbart Jesus das Geheimnis des Reiches Gottes in seiner verborgenen Gestalt und Entwicklung. Und dabei ist es natürlich kein Zufall, dass es gerade 7 Gleichnisse sind. 7 ist die Zahl der Vollendung. Und in den 7 Himmelreichsgleichnissen zeigt Jesus uns, wie Gott sein Reich auf dieser Erde zum Ziel führen wird. So wie die Schöpfung in 7 Tagen vollendet und zur Ruhe Gottes gebracht wurde. Ich bin ein großer Fan von der 7 in der Bibel. Faszinierend, wo die überall auftaucht, diese herrliche Symbolzahl Gottes. Auch wieder ein Beleg der Göttlichkeit, der Inspiration der Schrift. Jesus spricht in Matthäus 13 vom Reich der Himmel. In den Paralleltexten Markus 4 und Lukas 8 spricht er hingegen vom Reich Gottes. Die Ausdrücke Reich der Himmel und Reich Gottes sind also austauschbar und meinen dasselbe. Gemeint ist nicht ein Reich im Himmel, sondern vom Himmel kommend auf dieser Erde. Es geht um die Herrschaft Gottes auf dieser Erde, um die Herrschaft des Himmels auf Erden. Das ist die Bedeutung des Begriffes Reich der Himmel. Also nicht, dass ihr das verlagert. Es geht beim Reich Gottes immer zentral um die Herrschaft Gottes. Da, wo Gott königlich herrscht, ist Reich Gottes. Wer unter der Herrschaft Gottes lebt, der lebt im Reich Gottes. Wir dürfen jetzt nur nicht den Fehler machen, den Begriff Reich Gottes immer und überall in der Bibel mit demselben Inhalt zu füllen. Wir müssen die heilsgeschichtliche Entwicklung, Entfaltung dieses Begriffes beachten. Es geht zwar immer um die Gottesherrschaft, aber die konkrete Gestalt und Form dieser Gottesherrschaft verändert sich permanent im Lauf der Heilsgeschichte. Und deshalb dürfen wir den Begriff Reich Gottes nicht auf eine Gestalt beschränken, ihn quasi nicht auf eine Periode der Heilsgeschichte einfrieren. Das ist ein ganz schwerer theologischer Fehler, der schon viele, viele Missverständnisse produziert hat. Konkret gesagt, wenn die Bibel vom Reich Gottes spricht, meint sie nicht immer das irdische Königreich Gottes für Israel. Sie meint aber auch nicht immer das geistliche Reich der Gemeinde. Wer beim Reich Gottes immer nur an Israel denkt, der liegt genauso falsch wie derjenige, der hierbei immer nur an die Gemeinde denkt. Wir müssen immer den Zusammenhang und die heilsgeschichtliche Stellung eines Bibelwortes beachten. Mehr möchte ich an dieser Stelle dazu nicht sagen. Ich habe hier vor 2 Jahren, glaube ich, war es, meinen separaten Vortrag über das Reich Gottes gehalten. Da gehe ich dann genauer auf diese Dinge ein. Hier beschränke ich mich jetzt im Zusammenhang nur auf diese kurzen Skizzen. Dieses Verständnis vom Reich Gottes ist auch für das Verständnis von Matthäus 13 von großer Bedeutung. Es geht hier in Matthäus 13 weder nur um die Gemeinde noch ausschließlich um Israel. Nochmal, es geht um das Geheimnis des Reiches Gottes in seiner verborgenen Gestalt und Entwicklung. Und diese verborgene Gestalt hat es sowohl mit Israel als auch mit der Gemeinde zu tun. Diese verborgene Gestalt des Reiches Gottes beginnt mit der Ablehnung Jesu durch sein Volk. Das ist der Startpunkt. Und endet bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu zur Aufrichtung seines Reiches in Macht und Herrlichkeit. Das sind Anfangs- und Endpunkt dieses Reiches Gottes in seiner verborgenen Gestalt. Anfang und Ende dieser Periode haben es also mit Israel zu tun. Aber dazwischen liegt eben auch die Gemeinde. Sie ist das große Geheimnis Gottes während der Zeit der Zurückstellung Israels. Sie ist der große Einschub in die Heilsgeschichte Gottes mit Israel. Wenn ihr euch heute an das Bild von Rainer erinnert mit den vielen Bergen und den Tälern, habt ihr das größte Tal gesehen, das längste? Das war die Gemeinde. Diese Gemeinde ist im Alten Testament von den Propheten nicht gesehen worden. Das ist dieser Einschub zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche nach Daniel 9 für Israel. Dieser heilsgeschichtliche Einschub, dieses Geheimnis Gottes, was im Alten Testament noch verborgen war. Und das schiebt er jetzt ein in diese Periode der verborgenen Gestalt des Reiches Gottes. Und deshalb lebt doch die Gemeinde, wenn es auch nicht deckungsgleich ist mit Israel, lebt sie auch nach diesen Gesetzmäßigkeiten, die hier beschrieben werden. Im Einzelnen werde ich das noch ausführen. Wir sollten uns deshalb immer klar machen, dass wir es in Matthäus 13 mit beiden großen Heilskörperschaften Gottes zu tun haben, mit Israel und der Gemeinde. Nicht alle an allen Stellen. Ich werde das ausführen. Aber grundsätzlich sind hier immer Israel und die Gemeinde im Blick zu behalten. Den Schlüssel zu Matthäus 13, den gibt uns Jesus selbst am Ende seiner Gleichnisrede, in Vers 52. Da sagt unser Herr: Darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reich der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Das Alte ist die bereits im Alten Testament geoffenbarte Wahrheit über das Reich Gottes. Das Neue ist die mit Matthäus 13 neu hinzukommende Gottesoffenbarung. Dieses Neue beginnt hier aber erst, sich zu offenbaren. Erst dem Apostel Paulus wird es geschenkt sein, das Wort Gottes heilsgeschichtlich auf sein Vollmaß zu bringen. So drückt er es selber in Kolosser 1, Vers 25 aus, dass ihm geschenkt ist, das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen. Heilsgeschichtlich. Aber wichtig ist, beides gehört eben zusammen. Neues und Altes. Das Alte Testament und das Neue Testament. Israel und die Gemeinde. Beides gehört zu demselben Schatz des Wortes Gottes. Und beides soll eben aus dieser Schatzkiste des Wortes Gottes hervorgebracht, das heißt ans Licht gestellt werden. Lasst uns also das Neue und das Alte Testament gleichermaßen als Schatz begreifen. Das gilt auch in anderen Fragen, das Alte und das Neue als Schatz zu begreifen. Ich denke da an das Liedgut in der Gemeinde, das auch so ein Schatz ist. Und ich weiß, wie sehr das in den Gemeinden zu Spannungen führt. Die alten Lieder oder die neuen Lieder? Das zerreißt hier die Gemeinde. Ich habe den Eindruck, als wenn sich die ganzen Scheidungen eigentlich in den Gemeinden zwischen Alt und Jung in erster Linie am Liedgut abspielen. Altes und Neues. Kriegen wir das hin? Müssen wir hinkriegen. Daran zerbrechen Gemeinden. Und das wird uns doch gesagt. Es gibt einen Schatz von Gott, Altes und Neues. Also, wir halten die alten Lieder hoch und singen sie fröhlich. Aber wir verweigern uns auch nicht neuem Liedgut, was hineinkommt. Alles im biblischen Rahmen. Na klar. Ich singe auch lieber die Lieder, die ich gut kenne, wo ich richtig schmettern kann, als wenn ich dann mit denen anfange, oh, wie ist denn hier die Melodieführung? Kenne ich nicht. Ja, logisch. Und je älter man wird, desto weniger ist man lustig, hier Neues zu lernen. Aber da müssen wir wirklich offen sein, auch für die jungen Leute. Dass wir das auch beim Liedgut festhalten. Dieser Hausherr, der aus seinem Schatz Altes und Neues hervorbringt und zusammenhält. Ganz wichtig. Das Gleichnis vom Sämann steht nicht zufällig am Anfang dieser 7 Gleichnisse. Denn es zeigt, wie die Gottesherrschaft bei jedem Einzelnen von uns anfängt. Am Anfang der Gottesherrschaft steht das Wort Gottes, dieser lebendige Same. Und die Frage, wie dieses Wort bei uns ankommt, ob es in uns Wurzeln schlagen, wachsen und Frucht bringen kann. Am Anfang und im Zentrum der Gottesherrschaft steht hier und heute das Wort Gottes. Das ist die zentrale Botschaft unseres ersten Gleichnisses. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Es gibt nur eine Art, wie echter Glaube im Menschen entsteht, durch die Verkündigung des Wortes Gottes, wie auch immer. Durch nichts sonst als durch das Wort Gottes kommt der Mensch zum Glauben. Allein das Wort Gottes ist der Same, aus dem Frucht entstehen kann, die in Ewigkeit bleibt. Und deshalb gehört das Wort Gottes in das Zentrum unserer Versammlung und in das Zentrum unseres Lebens. Und wenn es wirklich das Wichtigste ist, dann sollte sich das auch darin ausdrücken, wie viel Zeit wir dem Wort Gottes in unseren Versammlungen und in unserem Leben einräumen. Wo in einem Gottesdienst für alles Zeit ist, die Predigt aber auf 20 Minuten beschränkt wird, da ist die grundlegende Wahrheit in der Praxis einer Gemeinde nicht angekommen. Und wo in einem Leben für alles Zeit ist, das Wort Gottes aber auf den kurzen Losungstext des Tages beschränkt wird, da ist diese grundlegende Wahrheit auch in der Praxis eines Christen nicht angekommen. Die Bibel sagt, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. 2. Korinther 9, Vers 6. Das ist uns ganz klar. Wenn du ein Samenkörnchen nimmst und das aussäst, dann hast du eben irgendwann ein Hämchen, was da hochkommt. Willst du mehr, musst du mehr aussehen. Beim Wort Gottes, da erwarten wir aber ein Körnchen und reiche Ernte. Was wir im Natürlichen für absurd halten würden, das leben wir im Geistlichen aber oft. Da sieht man, wie Satan uns verfinstert und verblendet. Also, wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Und deshalb sät der Sämann den Samen des Wortes Gottes in unserem Gleichnis auch so überaus reichlich, geradezu verschwenderisch aus. Nicht nur auf guten Ackerboden im Übrigen, sondern eben auch auf den festgetretenen Weg, auf steinigen Boden und unter die Dornen. Das hätte man sicherlich auch zielgerichteter machen können. Macht er aber nicht. Jeder dieser verschiedenen Bodenarten kriegt Samen ab. Jesus macht deutlich, Gott ist mit dem Samen seines Wortes nicht knausrig. Er beschränkt sein Wort nicht auf einige wenige. Er sät sein Wort nicht nur da aus, wo es nach menschlichem Ermessen vielversprechend ist. Und das sollten wir uns merken, wenn wir in Mission und Evangelisation mit dem Samen des Wortes Gottes unterwegs sind. So verschwenderisch Gott seinen Samen in unserem Gleichnis ausstreut, so verschwenderisch dürfen wir es auch tun. Und deshalb machen wir das nicht nur hier in dem schönen Raum der Langsteinbacher Höhe, sondern wir gehen als Gemeinde auch raus an so einen Platz von Kaufhaus und verkündigen auch da das Wort Gottes. Ist immer wieder frustrierend. Aber hat er nicht auch den Samen ausgesät, sogar auf den Weg? Also stellen wir uns hin, tun es ihm gleich und warten auf das, was Gott tut. Eine ganz andere Geschichte ist aber, wie es mit diesem ausgestreuten Samen des Wortes Gottes nun weitergeht. Und Jesus sagt, es gibt 4 verschiedene Ackerböden für diesen Samen. 4 ist übrigens die Zahl der Welt, Länge, Breite, ja, die 4 Himmelsrichtungen, auch interessant. Es gibt 4 verschiedene Ackerböden für diesen Samen, 4 verschiedene Herzensböden, 4 verschiedene Arten, wie dieses Wort im Leben aufgenommen und weiterverarbeitet wird. Das ist erstens der Weg am Rande des Ackers. Festgetreten, festgefahren. Das sind die Menschen, die schon so viel gehört, geglaubt, versucht und erlebt haben, dass sie hart geworden sind, hart vor Enttäuschung und Resignation. Hart vor Hochmut und Stolz, hart vor dem Gefühl, irgendwie alles schon durchzuhaben und irgendwie alles besser zu wissen. Das sind die Menschen, bei denen alles schon so eingerillt ist, dass sie aus diesen Spurrillen ihres Lebens nicht mehr herauskommen. Hier kann der Same des Wortes Gottes keine Wurzeln schlagen. Das Herz ist hart und unempfänglich für Gottes Wort. Die Vögel kommen und picken den Samen gleich wieder weg. Hier besteht die einzige Chance darin, dass der Flug Gottes über diesen festgefahrenen Weg kommt und diesen für das Wort Gottes ganz neu aufreißt. In der Regel sind das leidvolle Erfahrungen, schmerzvolle Einbrüche in unser Leben. Gottes Pflug kommt in der Gestalt von Krankheiten oder Lebenskrisen in unser Leben, um den harten Boden in uns aufzureißen und uns ganz neu empfänglich zu machen für den Samen des Wortes Gottes. Wenn wir Menschen kennen, liebe Menschen, Verwandte, Kinder, wo wir merken, die sind durch so viel durchgelaufen, schon im Rahmen der Gemeinde in all den Jahren. Und die haben bewusst Nein gesagt, gehen auf ganz anderen Wegen und sind so hart wie dieser Weg. Sind mit allem durch, wissen alles, wollen es nicht. Hart, unempfänglich, in den Spurrillen der Sünde ihres Lebens. Und wir verzweifeln schier. Was können wir tun? Irgendwann müssen wir aufhören zu reden. Dann ist alles gesagt. Aber wir können beten. Beten dafür, Herr, schick deinen Pflug in ihr Leben. Dann beten wir für den Zerbruch dieser Menschen. Wir beten für einen großen Einschlag im Leben dieser Menschen. Das müssen wir uns klar machen. Aber wenn wir Menschen in unserer Nähe haben, die gerade in so eine Lebenskrise hineingeführt werden, da sollten wir ganz wachsam sein. Ob das nicht so ein Moment ist, wo Gott im Leben eines anderen Menschen mit seinem Pflug hineingeht und wir jetzt ganz wachsam sein sollten, ob wir nicht jetzt berufen sind, in diesem Moment der Lebenskrise, das sind manchmal nur ganz kurze Zeitfenster, so einen Menschen anzusprechen mit dem Wort Gottes.
in einer hoffentlich geschickten und geistgeführten Art und Weise. Also auch der Weg, dieser festgetretene Weg, hat Hoffnung, dass der Pflug Gottes kommt und ihn aufreißt für diesen Samen. Und das sind große Heilsmomente in unserem Leben, wo Gott mit uns reden und ganz neu beginnen will. Lassen wir diese Momente nicht ungenutzt verstreichen. Das ist die große Chance, auch für den Weg am Rand des Ackers. Und da ist weiter der steinige Boden. Nur eine dünne Schicht Erde bedeckt den felsigen Untergrund. Und deshalb kann der Same da sofort aufgehen. Es ist nicht viel Erde, durch den sich die Wurzeln durcharbeiten müssen. Der Same kann sofort aufgehen, aber er kann eben keine tiefen bleibenden Wurzeln schlagen. Und sobald die Gluthitze der Mittagssonne kommt, verdorren sie. Das sind Menschen, die das Wort sogleich mit Freude und Begeisterung aufnehmen. Schnell begeisterungsfähig, wie die dünnen Holzspäne beim Feuer machen. Schnell entflammbar, aber sie brennen nur kurz. Jesus sagt, es sind Menschen des Augenblicks. Starker Ausdruck. Menschen des Augenblicks nennt Jesus sie. In dem Moment, hier und jetzt, kaum bist du draußen, wieder vorbei. Menschen des Augenblicks. Menschen, in denen das Wort keine tiefen Wurzeln schlagen kann. Sobald die Sonne kommt, ist es vorbei. Wenn Gott ihre Erwartungen nicht erfüllt, wenn es schwierig wird, dann sind sie nicht mehr bereit, an Jesus festzuhalten. Sie wollen Krone ohne Kreuz, Sieg ohne Kampf, Glaube ohne Anfechtung, Leben ohne Leid. Diese Menschen sind anfällig für alle Lehren, die ihnen das versprechen. Das erleben wir im Raum der Gemeinde ja seit einigen Jahrzehnten wieder besonders intensiv. Gemeinden, wo viel Stimmung und Action ist, wo man Wunder und Siege Gottes wie am Fließband erleben kann. Da fühlen sie sich angezogen. Aber wenn es dann anders kommt und diese Gluthitze der Sonne wird ganz sicher kommen, bei jedem Glaubenden, ganz sicher, dann gehen sie weg und bleiben nicht länger bei Jesus. Hier besteht die einzige Chance darin, guten Boden aufzuschütten. Boden, wo der Same tiefer wurzeln kann. Und diesen guten Boden finden wir nur in Gottes Wort und in der Gemeinschaft der Heiligen. Gesunde Lehre, gesunde Gemeinschaft. Das Wort vom Kreuz, wo auch der Segen der Leidens- und Tiefenwege Gottes gedeutet wird. Die Gemeinschaft gegenseitiger Begleitung und Korrektur. Und dann das Entscheidende, was diesen immer besonders schwer fällt. Nicht immer weiterziehen, wenn die Sonne anfängt zu brennen und die ersten Schwierigkeiten kommen. Auch in jeder Gemeinde, in die ein Mensch geht, wird er irgendwann Schwierigkeiten bekommen. Das ist einfach so. Und dann gibt's Menschen, die kommen, sind begeistert, haben wir auch in unserer Gemeinde schon vielfach gehabt, die kommen, sind begeistert und dann gibt's so die ersten Schwierigkeiten und dann ziehen sie weiter zur nächsten Gemeinde. In Berlin gibt's eine Menge. Und auch da wieder eine Zeit lang und wenn es schwierig wird, ziehen sie weiter. Und ich habe in unserer Gemeinde als junger Mann zwei Phasen gehabt, wo ich so frustriert und so angefochten war in unserer Gemeinde, dass ich wirklich gehen wollte. Da hat mir ein alter Bruder gesagt, Holger, wenn du jetzt gehst, wirst du dich entwurzeln. Ich bin geblieben. Ich bin Gott von Herzen dankbar dafür. Und ich habe gemerkt, was das bedeutet, dass wir Wurzeln, tiefe Wurzeln brauchen. Und wenn wir immer wieder bei den ersten Schwierigkeiten uns verpflanzen, dann können diese Wurzeln eben nicht tief werden. Tiefe Wurzeln sind wichtig. Wir können nur da tiefe Wurzeln schlagen, wo wir hineinsterben und ausharren, auch in der Zeit der Mittagshitze. Das ist die große Chance für den von Natur steinigen Boden. Ich rede dabei nicht vom Bleiben in Gemeinden, die nicht mehr am Wort Gottes bleiben. Ja? Das verwechseln wir bitte nicht. Das ist eine ganz eigene Kategorie. Denn da kann man nicht wurzeln. Dann ist weiter als drittes der Same, der unter die Dornen fällt. Das sind Menschen, in denen, sagt Jesus, die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen das Wort ersticken. Jesus sagt, sie bringen nichts zur Reife. Das ist vielleicht die subtilste und weit verbreitetste Art der Fruchtverhinderung in unseren Gemeinden. Das Streben nach all den Angeboten unserer Wohlstandsgesellschaft, nach Geld, Karriere, Wohlstand, das alles lenkt uns ab und nimmt uns gefangen, besetzt und blockiert uns. Dinge, die gar nicht schlecht sein müssen, ganz normale Dinge. Aber Dinge, die uns besetzen und blockieren für die volle Auswirkung der Gottesherrschaft in unserem Leben. Hier besteht die einzige Chance darin, diese Dornen unseres Lebens auszureißen. Alles, was das Leben Jesu in uns hindert, muss ausgerissen werden. Da sind wir schon wieder bei dem Begriff Scheidung. Scheidung. Und ihr kennt das Wort Entscheidung. Jede Entscheidung ist eine Scheidung. Denn jedes Ja für das eine ist ein Nein für das andere. Wenn ich Ja zu rechts sage, sage ich Nein zu links. Wenn ich Ja jetzt zur Lahö sage, dann sage ich Nein zu bei mir zu Hause. Entscheidungen sind immer Scheidungen. Und das müssen wir uns auch im Christsein klar machen. Wir können nicht überall alles so mitnehmen und möglichst breit irgendwie versuchen, alles irgendwie ein bisschen zu haben. Dann sind wir Christen, aber klar. Aber keine Christen, in denen diese Gottesherrschaft sich so ausbreiten kann, dass sie reiche Frucht bringt. Wir werden vielleicht Erfolg haben und Geld machen, aber wir werden eben keine Frucht für Gott bringen. Und es ist unsere Entscheidung, was wir mit unserem Leben wollen. Und dann ist da der gute Boden. Das sind Menschen, die das Wort hören und tun und Frucht bringen. Und auch da unterscheidet sich die Frucht. Der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Also auch da, wo Frucht entsteht, kann sie ganz unterschiedlich sein. Die Frucht des guten Bodens kann sich an Fülle unterscheiden. Und die Frucht unseres Lebens kann völlig unterschiedlich aussehen. Sie kann in dem bestehen, was Jesus durch uns tun kann. Sie kann aber auch in dem bestehen, was er in uns sein kann. Die größte Frucht unseres Lebens besteht darin, umgestaltet zu werden in das Bild Jesu. Und daraus wachsen dann auch alle anderen Früchte unseres Lebens. Vier verschiedene Ackerböden, vier verschiedene Herzensböden, vier verschiedene Arten, wie das Wort Gottes im Leben, in unserem Leben aufgenommen und weiterverarbeitet wird. Da stellt sich natürlich die Frage, welchem Boden gleicht unser Leben? Und jetzt ist mir eins klar geworden. Das kann man gar nicht immer pauschal beantworten. Wir sind als Menschen, schon gar nicht als Gläubige, sind wir Weg, nur Weg oder nur Steinigte oder nur das unter die Dornen oder nur den guten Boden. Ich habe den Eindruck, dass wir irgendwie alle vier Böden zugleich in uns tragen. Da gibt es Lebensbereiche in unserem Leben, die sind festgetreten und eingerillt wie der Weg. Da gibt es andere Bereiche in unserem Leben, wo die Erdschicht noch sehr dünn ist und wir keine tiefen Wurzeln haben. Und dann gibt es Lebensbereiche, in denen wir mal wirklich gut angefangen haben, die aber mittlerweile von Unkraut und Dornen zugewuchert sind. Und Bereiche in unserem Leben, die fruchtbar sind für Gott. Und dann brauchen eben diese verschiedenen Böden, diese verschiedenen Bereiche unseres Lebens, jeder für sich eine spezielle Bodentherapie, damit auch dort der Same zur Frucht werden kann. Also Gott tippt uns an ganz unterschiedlichen Stellen unseres Lebens an. Und ich merke, ups, an der Stelle meines Lebens, da bin ich so ein festgetretener Weg. Und an der anderen, da ist noch nicht viel Erde, noch keine richtigen tiefen Wurzeln. Und an der anderen Manometer, was hatte ich da mal und wie ist das jetzt im Lauf der Zeit zugewuchert mit allem anderen? Und Dinge, über die ich mich freue, wo ich sehe, ja, hier lässt Gott Frucht wachsen. Dann müsst ihr an diese verschiedenen Bereiche eures Lebens in dieser unterschiedlichen Art und Weise eben auch rangehen. Damit nicht nur so ein kleiner Acker in unserem Leben für Gott gute Frucht bringt, sondern das ganze Feld unseres Lebens diesem Gott so zur Verfügung gestellt wird. Und das schenke uns Gott. Jesus sagt in Lukas 8, 18, seht nun zu, wie ihr hört. Es ist eben nicht schicksalshaft vorgegeben, was für eine Art Boden wir sind. Wir sind verantwortlich dafür, wie wir hören und was wir aus dem Gehörten machen. Amen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich herzlich, dass du dein Wort in unserem Leben Wurzeln schlagen und reiche Frucht bringen lässt, dass wir etwas sind zu deiner Ehre, zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Das schenk uns bitte mehr und mehr. Amen.